uns Zeit genommen, wie wir das 14-tägig machen, immer von 19 bis 21 Uhr, um einfach Zeit mit unserem Gott zu verbringen. Gegenwart Gottes zu genießen, ihn reden zu hören, zu entdecken, was er über uns denkt, was er mit uns vorhat, was für Wege er mit uns gehen will. Irgendwie ist jeder Mittwochabend anders, hat einen anderen Schwerpunkt oder einen unterschiedlichen Impuls. Vergangenen Mittwoch war es für mich so, ich habe einfach einen Abend gehabt, den ich total genossen habe in Gottes Gegenwart. Einfach mal so richtig zurücklehnen und sich dran freuen, Gott ist da. Für mich war noch so ein Impuls drin, dass Gott gesagt hat, ich schaffe das mit dir. Ich schaffe das mit dir. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht manchmal auch so geht, dass ihr das Gefühl habt, naja, was kann Gott mit mir schon groß anfangen? Ich glaube, Gott schafft das mit dir. Das, was er sich vorgenommen hat. Wenn du dich auf ihn einlässt, ihn suchst, ihm Raum gibst, dann schafft er das mit dir. Gott hat uns ein ganzes Erdenleben geschenkt, das er zur Entfaltung bringen möchte. Die Predigtreihe heißt ja, das Leben ist wie Obst, von der Blüte bis zur Reife. Und am vergangenen Sonntag sind wir jetzt schon bei der Reife angekommen. Trotzdem ist das Thema noch nicht zu Ende. Es geht heute nochmal einen Schritt weiter. Haben uns damit beschäftigt, wie wichtig das ist, wenn wir Sinn und Erfüllung in unserem Leben finden wollen, dass wir uns an Gott andocken müssen, sozusagen. Haben uns das Gleichnis vom Weinstock und den Reben angeschaut, wo Jesus uns ganz deutlich sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, nur in Verbindung mit mir, wenn ihr nah an mir dran seid, wenn ihr in Kontakt mit mir bleibt, wenn ihr euer Leben im Dialog mit mir, im Gespräch mit mir gestaltet und euch von mir leiten und formen lasst, nur dann wird es wirklich auch zur Erfüllung kommen und euch mit Freude und Lebensinhalt begeistern. Das war so die Befruchtung, dann kommt ein Prozess von Wachstum. Das eine, was wir zum Wachstum beitragen können, nämlich wir beschäftigen uns mit Gott und seiner Gegenwart, mit seinen Werten, mit seinem Wort. Wir begeben uns in eine Gemeinschaft von anderen Gläubigen, damit wir voneinander lernen können. Keiner von uns weiß alles und kennt alles und kann alles. Wir brauchen Ergänzung miteinander und füreinander, sowohl in unseren Stärken als auch in unseren Schwächen und erst recht in den Dingen, die wir nicht sehen oder verstehen können, weil es einfach unser Horizont begrenzt ist. Dann haben wir uns überlegt oder festgestellt, und jeder hat das in seinem Leben irgendwo schon erlebt, es gibt Lebensumstände, die sind nicht so angenehm. Ich erinnere mich an einen Klassenkameraden aus meiner Schulzeit. Ich hatte selber gerade für mich den Glauben an Jesus Christus wirklich entdeckt, so ganz persönlich, und der kriegte das mit und hat gesagt, ey, du bist doch auch Christ, ich bin auch Christ, alles ganz toll. Der Mann war begeistert ohne Ende, total radikal. Und irgendwie ein Jahr später kriegte ich mit, er will irgendwie mit Glauben nichts mehr zu tun haben. Ich habe mich gewundert, er war doch so begeistert dabei und so Feuer und Flamme, und habe mich gefragt, was ist los? Oder habe ihn gefragt, was ist denn los? Er sagte, das, was man mir versprochen hat über den Glauben, das hat nicht durchgehalten, hat nicht gestimmt. Mir hat man gesagt, du brauchst nur an Jesus glauben und alles wird gut. Naja, genau genommen glaube ich das heute noch, dass alles gut wird. Aber nicht alles jetzt und sofort. Und auch nicht alles auf die Art und Weise, wie ich mir das wünsche oder vorstelle. Manches wird gut in einem Prozess, den das Leben gestaltet, der auch Schwierigkeiten mit sich bringt, der uns herausfordert, wo Gott unseren Glauben prüft, wo er unseren Charakter formt. Und ich habe in der dazugehörigen Predigt schon mal das Beispiel erwähnt und ist eins meiner für mich prägsamsten Eindrücke zu dem Thema Charakterformung, der Charakterzug von Geduld. Geduld wird da geformt, wo wir ungeduldig werden. Und ungeduldig werden wir da, wo wir auf Situationen stoßen, die nicht so sind oder noch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Also mit anderen Worten, es braucht solche Unwegsamkeiten und Schwierigkeiten im Leben, damit Charakter in uns überhaupt Gestalt gewinnen kann und wir diese Dinge lernen. Wahrscheinlich geht diese Wachstumsphase auch nie wirklich zu Ende. Trotzdem haben wir uns auch damit beschäftigt, was passiert, wenn man zur Reife kommt. Es geht ja um das Bild von Obst und dass man dann Möglichkeit hat, auch Quelle von Versorgung für andere zu sein. Für andere da zu sein, sich zu geben, zu investieren in andere Menschen und zu ihrer Versorgung einfach beizutragen. Interessant und anregend, appetitanregend auszusehen, und das meine ich jetzt nicht unbedingt nur mit dem körperlichen Äußeren, sondern vor allem mit einem Strahlen der Seele oder des Geistes, will ich mal sagen, das nach außen ausstrahlt, wo Menschen sagen, ey, das ist irgendwie attraktiv, das ist, du bist irgendwie anders und ich merke das, ich spüre das, ich sehe das. Wir laufen nicht mit dem 7-Tage-Regenwetter-Gesicht rum, weil das ja alles so schwierig ist und so schrecklich und so furchtbar und wir armen Christen, aber Gott sei Dank kommt ja irgendwann die Ewigkeit und Gott wird uns erlösen aus diesem Elend hier. Aber bis dahin sind wir eigentlich genauso arm dran wie alle anderen und meine Güte, also das ist sehr attraktiv, oder? Nein, wir haben jetzt schon Hoffnung, wir haben jetzt schon Glauben, Gott ist an unserer Seite und das darf man uns ansehen. Nein, wir haben kein Leben ohne Probleme und ohne Schwierigkeiten und ohne Herausforderungen. Die haben wir genauso wie jeder andere Mensch auch. Aber wir sind nicht alleine da drin. Und wir gehen da durch mit einer Perspektive und mit einem Halt und mit einer Hoffnung. Und die darf man uns auch ruhig ansehen. Und das können wir auch und dürfen und sollen wir auch gerne verbreiten. Reife. Wer diesen Prozess nicht mitmacht, der wird entweder welk oder nicht fruchtbar oder nicht genießbar am Ende. Ja, egal an welcher Stelle du aussteigst, ob du gar nicht erst in Gottes Hand dich begibst, dann verwelkt die Blüte relativ von Anfang an. Oder ob du die Wachstumsprozesse nicht mitmachst, dann kommst du nie zur Reife. Ja, oder ob du, wenn du reif geworden bist, einfach sagst, naja, jetzt kann ich schön aussehen und stehe super da, und aber wehe, du beißt ab. Ja? Das nur für mich. In all diesen Prozessen kann man auch Schritte daneben zu machen und dann wird aus dem reifen Apfel irgendwann nur noch faules Fallobst. Heute geht es um ein letztes Element, das auch noch in Obst enthalten ist. Und zwar das Saatgut, das da drin steckt. Saatgut entfaltet sich übrigens auch erst dann, wenn der Reifeprozess tatsächlich ein gewisses Maß erreicht hat. Ich bin gerade dabei, in meinem Garten eine Wildblumenwiese, aus meinem Rasen vorne eine Wildblumenwiese zu machen. Und in dem Prozess bemühe ich mich darum, das anpflanzen, was schon drin blüht, irgendwie zu vermehren, was gut und schön und sinnvoll ist. Es gibt auch ein paar Sachen, die versuchen wir eher zu entsorgen, aber es gibt auch Sachen, die würden wir gern vermehren. Im Moment blüht gerade der Klatschmohn so ganz herrlich, den finde ich ganz toll. Und wir haben ein paar Glockenblumen und Flockenblumen und relativ einfach vermehren lassen sich Blumen durch Saatgut. Und ich habe eben Geduld schon erwähnt, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich gucke dann bei den Blüten, wenn die verwelkt sind, immer gerne schon mal rein, wie weit ist denn das Saatgut, und stelle dann fest, es ist noch weich und grün. Mist, zu früh aufgemacht. Die Kapsel oder die Kammer, wo das Saatgut drin steckt. Also es braucht tatsächlich dann auch ein Stück Zeit, bis reifes Saatgut daraus entsteht. Und das Saatgut entsteht nur dann, wenn die Blüte durch ist und das Obst den Reifegrad erreicht hat oder tatsächlich sogar auch überschritten hat und eigentlich schon wieder am Sterben ist. Und man kommt auch an das Saatgut nur ran, wenn man die Frucht drumherum kaputt macht oder verbraucht, wie auch immer in dem Zuge. Im Johannes Kapitel 12 sagt Jesus, oder ist aufgeschrieben: Ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Und das ist heute das Thema. Heute ist das Thema, dass zum Abschluss, die Abschlussprüfung der Reife ist das Sterben. Es besteht durchaus die Tendenz oder die Gefahr, ich habe selber solche Phasen
mitgemacht und erlebt und vielleicht habe ich sie manchmal immer noch an einigen Stellen, dass ich Dinge verstehe, entdecke, erkenne, Wege gehe, auch merke, ich mache vielleicht dann manchmal auch erst im Rückblick, ich mache einen gewissen Entwicklungsprozess mit und durch und komme dann irgendwann an einem Punkt an, wo ich denke, ich habe einen gewissen Wachstumsprozess durchgemacht und auch ein gewisses Maß an Reife erreicht. Und das ist ja auch gut so, das soll ja auch so sein. Aber das wieder hinzugeben, zu investieren und loszulassen, damit daraus wieder Wachstum entstehen kann fürs Reich Gottes, das ist eine echte Herausforderung. Dieses Sterben in dem Prozess ist ja ein Bild dafür, dass man sich selbst und das eigene Ego und den eigenen Stolz und das eigene Darstellen, Selbstdarstellen, dass man das aus der Gleichung wieder rauskriegt. Das kommt ein Stück in dem Prozess des Wachsens, ich sage jetzt mal fast von alleine da rein. Vielleicht kommt es auch ein Stück da rein, weil Menschen dieses Wachstum in dir sehen und dir sagen, wow, da hast du dich echt entwickelt, da ist was richtig Tolles draus geworden, dich loben und dir sagen, in dem Bereich bist du richtig gut, da bist du ein Vorbild geworden für mich. Und so. Und das ist ja auch das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja Vorbilder sein, wir wollen ja das, was Gott Gutes in uns entfaltet und entwickelt hat, das wollen wir ja auch teilen. Und es gibt christliche Kreise, in denen gesagt wird, du darfst auf gar keinen Fall jemand anderes loben, sonst wird er stolz. Und ja, Stolz ist eine Gefahr an dieser Stelle. Und deshalb ist dieses Saatgutthema heute nochmal so wichtig. An der Stelle sich bewusst zu sein, dass es alles ein Geschenk ist, was ich habe. Ja, natürlich habe ich auch da rein investiert. Natürlich habe ich daran mitgearbeitet. Natürlich habe ich mich nach Gott ausgestreckt und Dinge zugelassen. Natürlich hat es schwierige Zeiten gegeben, durch die ich irgendwie dann auch mit Zittern und Zagen manchmal mehr und manchmal mit mehr Gottvertrauen durchgegangen bin und irgendwie ein Stück auch bestanden habe. Und am Ende, das ist eben die Frage, kann ich mir am Ende dafür auf die Schulter klopfen? Oder kann ich einfach sagen, ich bin so dankbar, dass Gott das mit mir geschafft hat. Ja? Und diesen Balanceakt zu halten, nochmal ganz deutlich an der Stelle, ich bin sehr dafür, dass wir einander loben, habe ich auch schon mal eine Predigt drüber unterhalten, dass durchaus auch Lob in der Bibel ganz klar formuliert wird. Selbst Jesus sagt in seinem Gleichnis über die anvertrauten Funde, mein guter und treuer Knecht, du hast gut gearbeitet. Das ist ein Lob, oder? Ganz klar. So finden wir an diversen anderen Stellen auch in der Bibel. Und Jesus sagt nicht, naja, du hast eigentlich nur das getan, was du solltest. Und wenn ich dich lobe, wirst du nur stolz. Also mach einfach weiter so und dann, das, ne, nicht gelobt ist, nicht gemeckert ist genug gelobt. Aber wie gehe ich selber dann damit um, dass ich an einem Punkt von Reife angekommen bin, dass ich etwas geschafft habe, dass vielleicht auch Menschen mir das spiegeln und mir das zurückmelden? Wie gehe ich damit um? Das ist wieder die Herausforderung. Und da zeigt sich dann auch nochmal wieder, wie weit hat sich an der Stelle auch und in der Form mein Charakter entwickelt, sagen zu können, danke. Ich bin froh darüber, dass Gott das in mir und mit mir geschafft hat, dass ich Teil davon sein darf. Und dass ich das jetzt wieder investieren darf. Es ist nicht dafür da, sich auf die Schulter zu klopfen, sich damit auf ein Podium zu stellen, sondern es ist dafür da, wiederum anderen Menschen damit zu dienen. Dafür, so baut Gott sein Reich, dass Menschen einander dienen mit Gottes Liebe und auf Gottes Liebe und zu ihm hin, hinweisen und hinführen. Im 1. Korinther schreibt Paulus, obwohl ich frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Paulus war ein gutes Vorbild in vielen Dingen. Kompetent in vielen Bereichen. Und er hat sich zum Diener gemacht. Genauso wie Jesus selber sich auch als solcher präsentiert und sagt, ich gebe euch ein Vorbild. Ihr nennt mich den Meister und damit habt ihr auch recht. Und ich wasche euch die Füße. Ich nehme das nicht, um über euch zu herrschen und euch zu bestimmen und euch zu dominieren und zu manipulieren, sondern das, was ich habe, das teile ich, indem ich euch diene. Und euch mit Liebe begegne. Und das bedeutet, dem eigenen Ich zu sterben. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sagt Jesus. Jemand, der sein Kreuz auf sich genommen hat, ist auf dem Weg, um zu sterben. Du hast dein eigenes Kreuz, das dein Kreuz zu deiner eigenen Kreuzigung, zu deinem eigenen, auf dem Weg zu deinem eigenen Tod hingetragen. Das ist das Bild, das Jesus hier verwendet. Das war nicht, naja, du wirst schon irgendwie ein bisschen Leiden aushalten müssen, so ein Kreuz ist ja schwer, sondern du bist auf dem Weg zu sterben. Und nur wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, bis dahin, nur dann kannst du mein Jünger sein. Oh, ich dachte, ich werde zu dem super toll aussehenden Apfel, den alle lieben und den alle klasse und toll finden. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Versorgung für andere zu sein. Du wirst mal angeknabbert, kräftig. Und das Ziel ist am Ende, Saatgut zu sein und zu produzieren und zur Reife zu kommen, damit es sich vervielfältigt in und für andere und dem eigenen Ich und Wollen und dem eigenen Ego und Stolz zu sterben. Und wir sollen das, was wir haben, teilen. Wir sollen es gut und weise teilen. Wir sollen es investieren, da wo es auch wieder neue Frucht bringt. Im 2. Timotheus schreibt Paulus an Timotheus, die Wahrheit, die du von vor vielen Zeugen von mir gehört hast, die sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen. Solche, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Sei als guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Und auch wenn jemand an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er sich an die Regeln des Kampfes gehalten hat. Und ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, hat immer das erste Anrecht an den Früchten seiner Arbeit. Es kostet was, sein Leben und das, was Gott an Qualität und an Werten und an Charakter und an Begabungen in dich hineingelegt hat, wieder zu investieren. Es kostet dein Leben. Aber du bist auch derjenige, der davon profitiert. Das ist nachher dann das Bild mit den Bauern, finde ich schön, dass das auch noch dran ist. Oder dem Sportler, der den Siegespreis erhält. Oder dem Kämpfer, der in dem Fall hier gar nicht mal unbedingt den Sieg erringt, das steht da ja gar nicht, sondern der dem, der ihm angeworben hat, gefällt. Interessant an dem Bild, ne? Dass es nicht darum geht zu gewinnen, im Sinne von, ich bin nachher wieder der Tolle, sondern für wen mache ich das? Ich mache das für den Gott, der sein Leben für mich gegeben hat. Für den investiere ich mein Leben wieder. Ich mache es für den Menschen, der diesen Gott noch nicht kennt und den ich mit ihm in Verbindung bringen darf. Und ja, ich darf am Ende mich daran auch freuen und davon profitieren, wenn es gelingt und Gott daraus wieder neue Frucht hervorbringt. Es gibt nichts Schöneres als zu feiern, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn man dann noch irgendwie weiß, ich durfte da ein bisschen dran mithelfen. Das ist genial. Das ist das schönste Geschenk, das man haben kann im Leben. Das Gott einem machen kann, das der Mensch einem machen kann. Ich habe für meine Wildblumenwiese auch etwas Saatgut bestellt. Ich war ziemlich enttäuscht, als das angekommen ist. Ich glaube 8 verschiedene Blumensamen und Staudensamen bestellt und dann kam so ein kleines Tütchen an. Da waren so kleine Plastik Röhrchen drin, die waren so lang, also 4 cm lang, 0,5 cm Durchmesser mit so einem Stöpsel drauf. Und dann waren da die unterschiedlichen Samen drin. In dem einen von diesen Dingern, Klatschmohn, waren 5000 Samen. In diesem Mini-Ding. Ich habe nicht nachgezählt. Ich habe einmal vertraut, dass der Versender das wirklich irgendwie vernünftig hingekriegt hat. Und dann waren da andere, da waren irgendwie 20 drin oder 100. Also so grob über den Daumen habe ich in diesem kleinen Tütchen da, weiß ich nicht, insgesamt waren das vielleicht 7000 Samen oder so. Mein Garten hat gar keinen Platz für 7000 Pflanzen. Warum in aller Welt bestelle ich 7000 Samen? Naja, weil ich weiß, dass nicht alles davon aufgeht. Ein Teil davon wird, ich glaube, fürchte, ein großer Teil davon wird von Vögeln aufgepickt. Die sind ganz fleißig bei uns im Garten. Im Moment klauen sie vor allem unsere Heidelbeeren, aber die picken auch Saatgut irgendwo anders her. Und ein Teil davon wird nicht aufgehen, weil es zu trocken war. Ein Teil wird nicht aufgehen, weil es einfach nicht die Nährstoffe im Boden hat, die es braucht. Unterschiedliche Gründe. Ein Teil wird nicht aufgehen, weil ich meine Wiese vorher als Wiese einfach gelassen habe. Ich habe die nicht irgendwie nochmal aufgerissen oder ganz neu den Boden gemacht, sondern ich habe es einfach dazwischen gesät. Und deshalb weiß ich, dass da nur ein Bruchteil von aufgehen wird. Jesus beschreibt mal ein Gleichnis davon, dass Saat, das Wort Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht davon, dass Gott mit den Menschen versöhnt sein will, dass die ausgestreut wird oder verteilt wird wie Saatgut. Und dass einiges davon auch auf Boden fällt, der nicht gut ist. Hart getretene oder hart gewalzte Wege, in denen es keinen Boden findet. Manches wird irgendwie von Gestrüpp nachher überwuchert, das stärker ist als das Saatgut selber. Aber es fällt auch einiges oder, wenn der Bauer dann ordentlich macht, viel auf guten und gesunden Boden. Vielleicht nochmal ein bisschen dann nachher an dieser Stelle von Timotheus auch angelehnt. Man darf sich durchaus auch ein Stück überlegen, wie lange und wie viel und wo sehe ich das aus? Wo investiere ich mein Saatgut? Ja, Saatgut ist begrenzt. Auch dein Leben ist begrenzt. Du kannst nur so und so viele Menschen erreichen letztendlich. Jesus hat 12 Leute ausgesucht. Ja? 12 Leute. Gibt dann nochmal einen erweiterten Kreis nachher von 72, mit denen er arbeitet und die er aussendet. Dann gibt es nochmal die Gruppe von Menschen, die er erreicht hat über seine Predigten, also mit denen er nur sporadisch eigentlich zu tun hatte. Er war ja auf Wanderschaft, die Leute sind nicht alle mit ihm mitgezogen, 3 Jahre lang. Aber er hat sich welche ausgesucht, wo er gesagt hat, in die investiere ich intensiv. Und das dürfen wir auch mit dem, was wir als Saatgut sind. Und das, was Gott in uns hineingelegt hat, uns Leute suchen, wo wir sagen, in die investiere ich intensiv, weil ich bei denen Potenzial sehe, weil ich bei denen Hoffnung und Glauben habe, dass daraus Wachstum entsteht. Vielleicht auch Menschen, die tatsächlich wieder in der Lage sind, das gut und effektiv an andere zu vermitteln. Deshalb lasse ich nicht alle anderen aus dem Blick und sage, wenn jemand kommt, nee, du bist nicht irgendwie in meinem Team, dir erzähle ich nichts davon. Ganz klar, ja. Also dann musst du nochmal wieder zurück zum Blütenstadium mit der Befruchtung nochmal von vorne anfangen. Ein paar von den Wachstumsdingern nochmal durchlaufen. Nicht alles wird aufwachsen davon. Aber nur wenn ich mein Leben investiere und aussähe, kann überhaupt irgendwas wachsen. Ich glaube, Bill Heibels ist das, der das vor Jahren und ich meine auch immer noch immer mal wieder so sagt, dass die Gemeinde, also die Kirche, die Gruppe der Christusgläubigen, ist die Hoffnung für diese Welt. Ich breche das mal runter. Wir hier sind die Hoffnung für diese Welt. Nein, wir werden nicht alle 8 Milliarden erreichen. Also wir hier nicht. Mit unseren jetzt gerade, was sind wir heute? 40 Leute. Aber wenn wir sagen, nö, viel zu viel, viel zu groß, schaffen wir nie. Also fangen wir gar nicht erst an. Dann ist die Hoffnung für diese Welt gerade gestorben. Die Hoffnung für diese Welt beginnt mit dir und mit mir. Du hast etwas von Gott bekommen. Ein Leben, eine Hoffnung. ein tragfähiges Fundament, eine tägliche Begleitung und Kraft Gottes in deinem Leben. Und die kannst du mit den Menschen in deiner Umgebung teilen. Da kannst du Saatgut ausbringen. Und es ist ein bisschen dual hier, ja. Also auf der einen Seite teilst du Saatgut aus, was du hast, und auf der anderen Seite bist du gleichzeitig Saatgut sozusagen. Denn das Saatgut kommt nur dann gut an und kann auch nur dann aufgehen, wenn du selbst stirbst. Um an der Stelle den Kreis nochmal zu schließen. Ja, wir teilen aus, aber in der Art und Weise, wie wir austeilen, ob das selbstlos ist, ob das liebevoll ist, daran scheidet sich ganz stark, ob Saatgut, ausgesätes Saatgut, Chance hat, überhaupt aufzugehen. Wenn wir das auf diese Art und Weise machen, so wie Jesus es über sich selber beschreibt, ich habe das aus Johannes 12 vorgelesen, ist eine Beschreibung von sich selber. Letztendlich sagt er, ich bin das Saatgut, das in die Erde fallen und sterben muss. Beschreibt schon seinen Weg ans Kreuz und das, was er tun wird, damit überhaupt Versöhnung mit Gott stattfinden kann, Leben entstehen kann. Es ist sein Leben, das er gibt. Und genauso dürfen wir unser Leben geben. Wir müssen uns nicht mehr physisch ans Kreuz nageln lassen. Aber uns selbst nicht so wichtig nehmen und selbstlos anderen dienen. Wenn wir das tun, dann wird es viel Frucht bringen. Und Menschen werden das sehen und deshalb auch den Gott sehen, der dahinter steht, und ihn erleben. Und können dann mit ihm unterwegs sein und haben Hoffnung für die Ewigkeit. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo sie ihr Leben in seine Hand geben. Von der Blüte zur Reife und darüber hinaus sozusagen. Noch viel weiter mit dem Saatgut, das Gott aus uns macht. Ja, mit Gottes Hilfe. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du hast uns von vornherein gemacht mit einem Plan und einem Gedanken, dass du mit uns unterwegs sein willst, dass du unser Leben gestalten willst, dass du für uns bist, dass du uns zum Segen setzen willst und uns ein Leben schenkst, dass wir, an dem wir uns freuen dürfen, dass wir genießen dürfen, in dem wir lernen können, in dem wir uns entwickeln können zu den Menschen, die du siehst und die du willst. Und ich bin zuversichtlich, dass du das mit uns schaffst, wenn wir nur deine Nähe suchen, auf dich hören, dich besser und besser und besser kennenlernen, erleben, wie deine Kraft uns verändert und deine Kraft auch von uns und durch uns zu anderen fließt. Ich bete darum, Herr, dass wir genauso von selbstloser Liebe erfüllt und bewegt werden, wie du es warst, als du dein Leben für uns gegeben hast. Damit wir dein Reich bauen können und Menschen dafür gewinnen, auch Teil von deiner Familie zu werden. Danke, dass wir darin Teil von deinem Plan sein dürfen. Amen.